da die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder.
War alles so schön.
Folge 3: Die Zukunft leuchtet.
Wir gratulieren! Glück auf zum Aufbau unserer Hauptstadt Deutschland Berlin.
Freudig und voll Stolz haben sich die Bauarbeiter des volkseigenen Betriebes Bau um das Hochhaus und auf den Gerüsten der anliegenden Neubauten versammelt. Dort drüben die Maurer in ihren weißen Hosen und Jacken, die Zimmerleute mit den breitkrempigen Hüten, den weiten Hosen. Und mitten unter ihnen die Lehrlinge, die heute voll Freude einen erfolgreich beendeten Abschnitt ihrer Arbeit mitfeiern.
Am 20. Januar 1952 wird in der Berliner Stalinallee Richtfest gefeiert. Die breite Straße wird einmal zur Paradestrecke der Hauptstadt gehören. Die Prachtbauten zu beiden Seiten der Allee sind im Stil der Zeit entworfen. Zuckerbäckerpaläste mit Wohnungen für verdiente Genossen. Die Neubauten sollen für eine neue Hauptstadt, einen neuen Staat stehen. Die Partei will ein neues Berlin mit eigenen Symbolen und Zeichen.
Mit diesem Hochhaus ist der Wegweiser in eine glückliche Zukunft für alle Deutschen errichtet worden. Dieses Hochhaus wird eins von vielen sein, wenn das nationale Aufbauprogramm, dessen Initiator die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist, verwirklicht sein wird. Wenn rechts und links der Stalinallee Richtkronen von den neu erbauten Wohnhäusern grüßen werden.
1949 wurde ja die Republik gegründet und bereits 1950 fasste die Regierung unter Grotewohl den Beschluss, das sogenannte Aufbaugesetz. Im Aufbaugesetz wurde dann festgelegt, dass die zerstörten Städte schöner denn je wieder aufgebaut werden sollten. Mit der Planung Berlins sollte ein neues mit großzügiger Architektur und freien Räumen und Begegnungen für Menschen geschaffen werden.
Roland Korn ist Architekt. In der Gründungsphase der DDR ist das ein Beruf mit Zukunft. 1951 arbeitet er in einem volkseigenen Entwurfsbüro in Berlin.
Schon in ihrem Staatswappen hat die DDR den proletarischen Vorschlaghammer um den Zirkel des Architekten ergänzt. Nicht der Wiederaufbau des Alten, sondern die Gestaltung der Zukunft steht auf dem Programm. Schon bald werden die strahlenden Arbeiter- und Bauerngestalten in der staatlichen Symbolik von ebenso zuversichtlich vorausblickenden Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten verdrängt. Fortschritt heißt das oberste Gebot, und Berlin soll zum Sinnbild des Neuen im Arbeiter- und Bauernstaat werden. In Moskau, Kiew und Stalingrad haben sich die obersten Baufunktionäre der DDR angesehen, wie moderner Städtebau auszusehen hat. Für die Wahrzeichen der sozialistischen Metropole Berlin gibt es viele Ideen.
In jedem Entwurf war vorgesehen, in der Mitte des Zentrums, also am Schlossplatz, das zentrale Regierungsgebäude zu errichten. Mit der Volkskammer, mit dem Sitz des Präsidenten und dem Sitz der Parteien, die in der DDR zugelassen waren. Dazu gab es eine Menge Entwürfe. Hochhäuser à la Warschauer Hochhaus. Kosel hat zum Beispiel einen Entwurf ausgearbeitet, ein Hochhaus und die Spree dort so zu verbreitern, dass rings um das Hochhaus ein See entstand. Jedenfalls gab es Zielvorstellungen, an dieser Stelle die politische Mitte der DDR zu errichten.
Die Vergangenheit taugt nur noch zur Arabeske. So soll das Staatsratsgebäude, Walter Ulbrichts neuer Amtssitz, mit einem Balkon vom ehemaligen Stadtschloss geschmückt werden. Das ist im September 1950 gesprengt worden, weil Preußenglanz und Junkertum nicht zum Selbstverständnis des gerade gegründeten Arbeiter- und Bauernstaats passen. Nur der eine Balkon steht für eine andere Geschichte. Von ihm soll Karl Liebknecht 1918, nach Matrosenaufstand und Revolution, die erste sozialistische Deutsche Republik ausgerufen haben. Den Auftrag für die heikle Mission, dem obersten Mann im Staat einen modernen Amtssitz mit falschem Barockaustritt zu bauen, bekommt Roland Korm.
Als 31-jähriger junger Architekt erstmal diesen Auftrag zu bekommen, das war ja schon ein erhabenes Gefühl. Und dann dieser Prozess der Auseinandersetzung, wie muss die Architektur aussehen, in Verbindung auch die modernste Technik unterzubringen, dass das Gebäude dann auch angenommen wird. Und ich sage, jawohl, hier fühlen wir uns wohl. Das war schon aufregend. Und ich hatte schlaflose Nächte, über Nacht gegrübelt, wie ist das besser zu machen. Ich hatte ein sehr gutes Kollektiv mit hervorragenden jungen Architekten. Und kein Architekt war wohl älter als 40 Jahre.
Bis heute können wir Bauarbeiter, Meister, Ingenieure und Architekten Ihnen heute die Fertigstellung des Staatsratsgebäudes melden. Damit haben wir unsere Verpflichtung, im Wettbewerb zum 15. Jahrestag unserer Republik das Gebäude vorfristig fertigzustellen, erfüllt. Wir wünschen Ihnen, die Bauarbeiter, Meister, Ingenieure und Architekten, sowie den Mitgliedern des Staatsrates im neuen Amtssitz am Marx-Engels-Platz alles Gute, Freude am neuen Haus und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit zum Wohle der Deutschen Demokratischen Republik. Ich möchte Ihnen symbolisch diesen Schlüssel überreichen.
Danke. 1964 überreicht Roland Korm Walter Ulbricht den Schlüssel zum neuen Amtssitz. Nach überstandener Feuerprobe ist der Genosse Architekt auch an der weiteren Planung der Hauptstadt beteiligt. Dabei soll sich die sozialistische Stadt grundsätzlich unterscheiden von der Stadt im Kapitalismus. Steht in der kapitalistischen City Konsum, Repräsentation und Verwaltung im Mittelpunkt, durchmischen sich in der sozialistischen Idealmetropole die Funktionen. Wohnen, Arbeiten und Militärparaden sind kein Widerspruch.
Frei von Bodenspekulation und Profitgier können sie bauen. So nützlich wie möglich für jeden einzelnen der künftigen Bewohner und Besucher. So modern und so schön wie möglich für die Menschengemeinschaft unserer ganzen Republik.
Die Wochenschau zeigt, was der Alexanderplatz ist. Weltniveau. Der Alex wird zum ersten Platz im Staat. Ein Hotelturm, ein Fernsehturm, die Weltzeituhr, endlose Flächen, Kaufhäuser und ganz in der Nähe Regierungsgebäude und Wohngebiete. Der Alex ist so, wie das Politbüro sich seinen Staat erträumt. Und wie er sich lebt in dieser neuen Welt, zeigen DEFA-Filme wie Egon Günthers Lots Weib.
Eine Frau geht einen hellen Flur entlang. Sie ist jung, selbstbewusst, trägt hochhackige Schuhe zum gut sitzenden Kostüm. Sie heißt Katrin Loth, ist Lehrerin und gerade verlässt sie ihre Schule durch ein lichtdurchflutetes Treppenhaus. Kurz darauf setzt sie schon ein moderner Bus vor einem Wohnblock an der Karl-Marx-Allee, unweit vom Alex, ab. Auch hier ist das Treppenhaus licht und freundlich. Keine Berliner Mietskaserne, sondern eine moderne Plattenbauwohnung, wie sie der Traum tausender DDR-Familien ist. Katrin Loth ist eine Frau, wie sie sich Partei und Staat wünschen. Erscheinung und Beruf entsprechen dem Ideal der Zeit. Und die Wohnung mit ihren leichten Systemmöbeln steht für eine Modernität, die der Staat für sich in Anspruch nimmt.
Der Alexanderplatz wird zu Roland Korms wichtigstem Auftrag.
Unsere Hauptaufgabe war, die Stadt für alle Menschen zu schaffen. Mischfunktionen zu schaffen, wo Arbeiten, Wohnen, Kultur, Freude immer produziert wird, also immer möglich ist. In der Tat ist es ja so, dass um den Alexanderplatz zahlreiche neue Wohngebiete entstanden. Karl-Marx-Allee, Rathausstraße, Liebknechtstraße oder südlich des Alexanderplatzes. Und der Alexanderplatz ist ein Zentrum von Verkehrseinrichtungen, war früher ein Zentrum des Kaufens, des Handels und auch der Begegnung.
1957 ist der Kampf der Systeme keineswegs entschieden. Dem hässlichen Gesicht des Kapitalismus hat man einiges entgegenzusetzen. Die Macht über die Produktionsmittel, Bodenreform, moderne Städte und nicht zuletzt Arbeit für alle. Als die Sowjetunion den ersten Sputnik ins All schießt und der mit gut empfangbaren Pfeif- und Signaltönen auf sich aufmerksam macht, scheint die Überlegenheit des Sozialismus keine leere Versprechung mehr zu sein.
Wir haben ja nach Stalins Tod, 1953, eine längere Phase gehabt, wo außenpolitisch die Sowjetunion sehr abgekapselt war, bis Chruschtschow an die Macht kam. Und er war ja ein sehr agiler politischer Bursche und kam dann mit dem Mais und Wurst am Stängel nach Deutschland. Man merkte dieses stalinische Dogma, was sozusagen über allem stand, das wird jetzt gebrochen. Es geht irgendwie lockerer zu und man sieht nicht nur im Russen diesen in Anführungsstrichen großen Bruder, der immer nur sagt, du machst das jetzt so, sondern man kann vielleicht auch tatsächlich mit dem großen Bruder was anfangen und es geht vorwärts.
7.22 Uhr. Der Astronaut meldet sich zum ersten Mal aus dem All. Der Flug läuft normal. Fühle mich gut. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Major Gagarin über Südamerika. Zum ersten Mal in der Geschichte sieht ein Mensch aus einer Höhe von 175 bis 302 Kilometern auf unseren Planeten. Was mag er beobachten?
Die Weltraumerfolge, Sputnik 1, 2, 3 und dann Gagarin, das war durchschlagend. Da hat man gesehen, die machen hier was, was keiner bisher sozusagen im Westen fertiggebracht hat. Hier haben die Brüder die Nase vorn. Und das hat sehr viele überzeugt, insbesondere die jungen Leute.
Liebe Valentina Tereshkova, lieber Juri Gagarin.
Дорогая наша Валюшка, дорогой наш Юрий.
Wir Pioniere heißen Sie herzlich in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, willkommen und freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind.
Мы пионеры, горячо приветствуем вас. Berlini, столице Германской Демократической Республики.
Ich bin hier in einem Kosmonautenanzug, aber noch kein richtiger Kosmonaut. Ich möchte gern einer werden. Darum lerne ich im Kosmonautenclub unseres Zentralhauses. Wir grüßen Sie mit unserem Pioniergruß. Für Frieden und Sozialismus. Seid bereit.
Immer bereit.
Zu dieser Zeit träumt auch der Schüler Dieter Oertel vom Weltraum. Zur Vorbereitung seines Studiums in der Sowjetunion besucht er die Arbeiter- und Bauernfakultät 2 in Halle. Es geht nicht nur um Sputniks und Kosmonauten. Den Kampf der Systeme gilt es zu gewinnen. Und an diesem Kampf will Dieter Oertel teilnehmen.
Die Frage stand, dass man sich positioniert, weil man davon überzeugt war, das bringt nichts und das wird nichts mit dem, was wir im Osten tun. Oder zu sagen, wir setzen mal darauf. Wir müssen es alleine packen und dafür habe ich mich entschieden.
Wir träumen das bessere Morgen, wir lieben kein leeres Geschwätz. Die Tat bleibt im Traum nicht verborgen, das ist unser Handlungsgesetz.
Dieter Oertel studiert am Elektrotechnischen Institut in Leningrad Hochfrequenztechnik. Hier werden die zukünftigen Leistungskader der sozialistischen Länder ausgebildet. Die Elite-Studenten fühlen sich als Botschafter ihrer Staaten.
Jeder, der da war, war natürlich in der Freien Deutschen Jugend und ein Großteil war in der SED. Und deshalb gab es einmal auf der Ebene Freie Deutsche Jugend die Delegationsversammlung und dann die entsprechenden Instituts- und Gruppenveranstaltungen. Und das Gleiche lief parallel nochmal für die deutsche Delegation in Leningrad auf Parteiebene oder dann wieder runter auf Institutsebene. Manchmal hatten wir uns tatsächlich nicht viel Neues zu sagen, weil so viel ist ja gar nicht passiert. Aber es wurden also dann immer die Materialien von Parteitagen ausgewertet und Vorbereitung von irgendwelchen Wahlen in der DDR und Verfassungsänderungen. Wir waren da sehr organisiert und aus heutiger Sicht muss ich sagen überorganisiert. Es war so nicht nötig. Und mit Recht haben uns die Ungarn und die Bulgaren und selbst die sowjetischen Kommilitonen ausgelacht.
Es ist eine Zeit voller Optimismus. Wissenschaft und Forschung eilen von Erfolg zu Erfolg. Weltraumfahrt, Kernforschung, Chemie. Bei Planung und Bau von Großanlagen, Flugzeugen und Schiffen steht die Sowjetunion dem Westen scheinbar in nichts nach. Für Dieter Oertel und seine Studienkollegen geht es immer nur voran.
Die feste Überzeugung, wir sind auf dem Entwicklungsweg, der nach vorne geht. Das ist das, was uns da geprägt hat. Da war der Unterschied noch nicht so groß. Und da hatte man das Gefühl, wir haben alle Chancen.
Wohin führt der Weg der Menschheit? Es gibt eine einfache, klare und zugleich inhaltsschwere, wissenschaftlich begründete Antwort auf diese Frage. Die Zukunft der Menschheit, das ist der Kommunismus. Alle Völker der Welt werden den Weg gehen, der zum Kommunismus führt. Das wird ein Leben sein, in dem sich alle Fähigkeiten der Menschen, alle Seiten der Persönlichkeit voll entfalten. Seine Kennzeichen werden sein Frieden, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Glück aller Völker.
So sah die Zukunft in Weltall Erde Mensch aus, dem auflagenstärksten Buch der DDR, das jeder zur Jugendweihe geschenkt bekam. Es ist die Zeit der großen Projekte. Technisch ist alles möglich.
Also mit den gebratenen Tauben und nicht mehr machen und Roboter machen, alles, das haben wir nicht so empfunden. Aber was so eine Gesellschaft im Prinzip zu leisten in der Lage ist, war man schon begeistert, dass diese Risiken der Kernenergetik, die Risiken, das Absperren von Flüssen, Mikroklimaänderungen, was die Biologie, die Fische und so weiter anbetrifft, was das alles nach sich zieht, das ist alles erst viel, viel später bewusst geworden, wenn man tiefer ging. Und in der DDR gab es natürlich auch Warner, die gemahnt haben, was macht ihr mit der Düngung und so weiter. Das ist nicht nur im Wasser, das bleibt auch im Boden, in dem Boden bleibt das länger. Aber diese Unterlagen, die waren unter der Käseglocke sozusagen, die kamen wirklich nicht raus. Also es war eine gehörige Portion Unwissen dabei, das ist richtig, jugendlicher Übermut oder was weiß ich, Leichtsinn vielleicht. Aber das war damals so, das war das Bild, was wir hatten und was uns eigentlich gefiel.
Nach seinem Studium kehrt Dieter Oertel nach Berlin zurück. Über die Akademie der Wissenschaft landet der junge Ingenieur im Ziel seiner Träume.
Genau in dem Institut, wo das Interkosmos-Geschäft begann für die DDR. Das heißt, das ist diese Kooperation, wo Russen Rakete, Satellit und alle Infrastruktur, wie man neudeutsch sagt, zur Verfügung gestellt hat. Und die anderen sozialistischen Länder konnten mit ihren Ideen, Geräten, Auswertealgorithmen kommen und durften da kostenlos sozusagen mitfliegen. Das war doch fantastisch. Das war ja eine Sache, wo man an diesem großen Erfolg der Sowjetunion im Kosmos mit partizipieren konnte, mit dabei sein konnte als befreundetes Land. Was Schöneres konnte man sich ja eigentlich fast nicht wünschen als Berufskarriere.
6, 4, 3, 2, 1.
Der Kampf der Systeme wurde auf allen Feldern geführt. Weil Comics sich stetig wachsender Beliebtheit erfreuten, wurde schon früh nach Wegen gesucht, dem subversiven Gründeln von Donald Duck und Freunden den Riegel vorzuschieben. Die Zeitschrift Mosaik ist als Gegencomic zur amerikanischen Unterhaltungsliteratur angelegt. Gemäßigt lehrreich, unterhaltend und klassenbewusst, so die unausgesprochene Maßgabe, haben die Abenteuer von Dick, Duck und Digge Duck zu sein. Und die erinnern nicht nur mit ihren Namen an Donalds Neffen Tick, Trick und Track.
Lothar Dräger arbeitet 1957 als Kleindarsteller am Potsdamer Theater, für das er in seiner Freizeit den Theaterspiegel produziert, eine Zeitschrift für Kollegen und Freunde des Hauses. Auf dem Weg in die Sommerferien findet Dräger im Sonntag eine Anzeige, in der fantasiebegabte Leute mit grafischen Fähigkeiten gesucht werden. Die Annonce hat Johannes Hegenbart aufgegeben, der Schöpfer der Comiczeitschrift Mosaik. Kurz darauf wechselt Lothar Dräger vom Theater in die Mosaik-Redaktion, die gerade an einer Comicserie über das antike Rom brütet.
Wir heißen Dick und Dank und haben den Sohn des Bulgaren gefunden. Er braucht Hilfe.
Meine Schwurbel, was ist ihm denn wieder zugestoßen?
Ach, mein Pöhnchen, mein armes Schönchen, mein Pöhnchen.
Wir hatten mit der Römerreihe ja nun eine Richtung eingeschlagen, wie sie von Asterix später begangen wurde. Und diese Reihe mit den Digge Ducks sollte von Rom über Gallien, über ganz Europa weitergehen. Und es war also schon fix und fertig geplant. Da erfolgte nun dieser Start eines Sputnik der Sowjetunion und alles war natürlich sofort darauf abzustellen. Und der damalige Chefredakteur Herr Dornhof, der sagte, wir hatten ja immer einen Chefredakteur noch vor der Nase, der sagte, also wir könnten unmöglich diesen riesigen, fortschrittlichen Sprung, den die Sowjetunion da gemacht hatte, ignorieren und wir müssen auch darauf eingehen in irgendeiner Weise. Und Rom war natürlich in dem Moment gar kein Thema mehr. Wir sollten versuchen, irgendwie von Rom wegzukommen und diesen menschheitsbeglückenden Sprung in eine wirklich lichtvolle Zukunft, so wurde das ja damals alles dargestellt, wurde in solchen Dingen zu einem Zusammenhang gebracht, das wollten wir unbedingt berücksichtigen in unseren Heften. Na, und da blieb uns nichts weiter übrig, als jetzt so wie Deus Ex Machina eine Rakete erscheinen zu lassen aus dem All.
Doch wie sehen Raketen aus? Was trägt der Kosmonaut im All und was am Steuerknüppel? Gibt es so etwas überhaupt noch? Oder werden die Weltraumpiloten ferngesteuert?
Das spielte sich alles in einem streng geheimen Bereich ab. So mussten wir erstmal Material sammeln und das war ungeheuer schwierig, weil es im eigenen Lande ja kaum Veröffentlichungen gab. Auch Lem, so solche war gar nicht bekannt. Und die Zeitschriften bei uns hatten nur beschränkte Angaben gemacht über die Raketen, die es gab. So waren wir gezwungen, uns das nötige Wissen via westliche Zeitschriften zu beschaffen. Und da war natürlich die Zeitschrift Hobby die Hauptquelle für unsere Recherchen. Da kamen wir durch einen besonderen Glücksumstand heran. Es wurden ja fortlaufend von der Volkspolizei Zeitschriften beschlagnahmt an den Sektorengrenzen. Und die landeten alle im Asservatenraum des Polizeipräsidiums in der Keibelstraße. Und Herr Hegenbart, ich weiß nicht, auf welchem Wege er mit dem Chef dieses Asservatenraumes bekannt geworden ist, der knüpfte natürlich sofort da enge Beziehungen an und fragte an, ob wir nicht diesen Fundus, den die hatten, nutzen konnten für uns.
Die dicke Ducks lernen schnell. Vergessen sind das entbehrungsreiche Leben in der Römerzeit und der Aufstand in Malta. Außerirdische entführen die drei mit einer Rakete. Auf dem Planeten Neos landen sie im Gebiet der Republikanischen Union. Hier sind alle Menschheitsfragen gelöst. Einzig die Imperialisten des Großneonischen Reichs bedrohen die sozialistische Utopie. Dabei kommt der Hort der Reaktionen selbst nie ins Bild.
Das hätte bedeutet, dass wir eintauchen in diesen sogenannten kapitalistischen Sumpf mit Verbrechen, mit Korruption, mit also allem Übel, was man dem Kapitalismus nachgesagt hat. Und es wäre eine vergleichbare Sache geworden zu, sagen wir mal, Dagobert Ducks Sucht nach Geld und einem guten Leben. Da hätten viele möglicherweise gesagt, na, so schlecht ist das ja gar nicht. Reichtum ist doch was Schönes. Also vielleicht haben wir es, Schere im Kopf wieder mal, vermieden, auf solche beglückenden Aspekte, die der Kapitalismus ja nun auch in sich trägt, einzugehen oder die Leute damit bekannt zu machen. Das wäre ja die zwangsläufige Folge gewesen. Wir hätten reiche Leute gezeigt, die im Geld schwimmen, die Insekten baden und was ich weiß ich. Das Vermeiden dieser Welt ist eine vielleicht für die ganze Serie überlebensnotwendige Sache gewesen. Wir hätten das nicht zeigen dürfen. Es hätte sofort engstirnige Leute auf den Plan gerufen, die hätten gesagt, hey, 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 das geht zu weit.
Raumfahrt, Kybernetik, Chemie. Die Symbole der neuen Zeit bestimmen die Abenteuer der Digge Ducks. In der Republikanischen Union lässt sich unschwer das modernistische Abbild der Sowjetunion erkennen. Zentrales Motiv bleibt jedoch der Glaube an die grenzenlose Machbarkeit des menschlichen Fortschritts. Es gibt keine Hindernisse, es geht immer nur voran. Dass die abgebildeten technologischen Wunderwerke und Industrieanlagen haargenau den neuesten industriellen Errungenschaften der DDR ähneln, ist dabei kein Widerspruch, sondern zeigt nur, wie weit der Arbeiter- und Bauernstaat auf seinem Weg ins Licht schon gekommen ist. Doch in der zweiten Hälfte der 60er Jahre naht das Ende der Expedition der Digge Ducks. Der Weltraumkapitän wirkt jetzt starrsinnig. Ständig kommt es zu Konflikten zwischen Passagieren und der Führungscrew.
Der ganze Missmut über diese Reihe, die uns ja endlich aufgenötigt war, der äußerte sich auch in einer Unzufriedenheit der Mitarbeiter, die diese Geschichten nun zu zeichnen satt hatten. Die waren über diese ganzen Dinge, die sie da ständig hier auf den Tisch bekamen, wenig erfreut. Und diese Gereiztheit ist eigentlich so gesehen in diese Geschichte übertragen worden, sodass ein ziemlich getreues Spiegelbild unserer Stimmungslage dort wiedergegeben ist. Jetzt wollen wir mal wieder Geschichten machen, wie wir sie ursprünglich mal vorhatten. Wir wollen mal wieder ausbrechen und in das Reich der Fantasie, der Märchen, der frei erfundenen Geschichten überwechseln.
Die Dickedacks haben die Gängelei satt. Da geht es ihnen wie vielen ihrer Leser.
Wo Selbstkritik verlangt, Kritik aber bestraft wird, Eigeninitiative gefordert, selbstbewusstes Handeln jedoch konsequent verhindert wird, da wachsen die Zweifel an der Fortschrittsfähigkeit des Systems. Der Glaube an eine leuchtende Zukunft ist nicht mehr ungebrochen. Auch wenn es vielen wirtschaftlich besser geht, zeichnet sich der Preis für dieses Wachstum ab. Der Westen unerreichbar, der Staat unnahbar und Veränderungen praktisch unmöglich. Die Grenzen sind eng gesteckt.
Aus der Serie Damals in der DDR hörten Sie die dritte Folge Die Zukunft leuchtet von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann, Sonja Rauchs, Gabriele Neugroder und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Silke Benn. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.